Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Talking About Podcast. Diese Woche reden wir über Projekte am IDH und dafür habe ich mir heute Börge Kiss, Entwickler und Dozent an der Uni zu Köln, eingeladen. Viele von euch werden ihn bestimmt schon aus seinen Java-Kursen kennen. Hi Börge.
Hi Lukas.
Wie geht's dir?
Ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass ich so ungefähr einen Kaffee zu viel getrunken habe vor unserem Gespräch, aber ich hoffe, dass sich das nicht negativ auswirken wird.
Ach, ich glaube, das wird ganz positiv sein. Dann redest du einfach immer mehr und immer weiter. Dann wird schon. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, reden wir über Projekte, aber du bist ja gar kein Projektleiter, sondern ein Entwickler. Und passend dazu hätte ich zum Einstieg eine, sagen wir mal, einfache Frage. Stell dir vor, wir alle wüssten nicht, was ein Computer ist. Wie würdest du deinen eigenen Job beschreiben?
Also, ich würde sagen, ich entwickle digitale Werkzeuge für Leute, die dann mit diesen Werkzeugen arbeiten. Das ist in meinem Kontext dann eben so, dass das dann eben Menschen aus Fachwissenschaften sind, aus Geisteswissenschaftlichen, für die dann diese Werkzeuge entwickelt werden. Also ich glaube, das ist eine sehr abstrakte Erklärung, aber es wird, glaube ich, den Anforderungen deiner Frage gerecht. Genau, das wäre dann das, was ich als Entwickler mache. Zusätzlich bin ich natürlich noch in der Lehre tätig, aber ich glaube, darauf hat deine Frage nicht abgezielt.
Ne? Ja, die Frage ist, ich glaube, das geht zu weit. Du meintest, digitale Tools entwickelst du. Mhm. Was ist digital?
Oh, die geht wirklich weit. Ich würde sozusagen, um den Rahmen nicht zu sprengen, einfach mal antworten mit Werkzeuge, die man am Computer benutzt. Also Software.
Ja. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen.
Ich würde dir jetzt nichts über Einsen und Nullen erzählen wollen. Also konkret in dem Projekt, in dem ich jetzt beschäftigt war, das ist ja jetzt gerade ausgelaufen, ging es eben um eine Online-Forschungsplattform, ja? Also so eine Online-Forschungsumgebung für sprachwissenschaftliche Forschung. Mhm.
Genau. Speziell. Das Projekt, das du jetzt angesprochen hast, ist VidaWeb. Mhm. Und meinen Recherchen nach geht es dabei um die linguistische Arbeit mit altindischen Texten. Du selbst warst involviert ab dem Moment, wo das Projekt genehmigt war. Mhm. Mit was für Ideen bzw. mit was für einer Vorstellung sind die Linguisten damals an dich herangetreten und wie ging es nach dem ersten Kontakt weiter?
Also deine Recherche stimmt auf jeden Fall. Geht da um diese Forschungsplattform, von der ich dir gerade erzählt habe, die nicht nur LinguistInnen, sondern auch SprachwissenschaftlerInnen und auch IndogermanistInnen und so weiter, also alle, die sich mit diesem Thema befassen irgendwie oder mit diesem Text befassen, um den es dabei geht, nutzen können eben für ihre Forschung, um diesen Text zu erforschen. Es ging da jetzt in der ersten Projektlaufzeit im Speziellen um den Rigveda. Ich bin jetzt auch kein Fachwissenschaftler der Sprachwissenschaften oder sowas, aber ich habe natürlich in meiner Projektzeit ein bisschen was mitbekommen davon, worum es da eigentlich geht. Also es sind nicht mehr nur Daten für mich, sondern ich habe auch ein kleines bisschen Verständnis für die Materie gewonnen. Und das ist eben ein uralter Text, der irgendwie, weiß ich nicht, 4000 Jahre alt ist oder sowas, also nagel mich nicht drauf fest, aber irgendwie so. Und der sehr, sehr lange nur mündlich überliefert und weitergegeben wurde und wo auch überhaupt nicht so richtig klar ist, also es gibt ja so verschiedene Versionen davon, was jetzt irgendwie richtig ist und was nicht und auch Interpretationen davon, es gibt keine eindeutigen Übersetzungen von diesem Text und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, das ist eine Ressource, die für all diese Fachwissenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, super interessant ist. Und zu der es bisher nur mangelhaften Zugang gab über eben solche computergestützten Werkzeuge. Mhm. Und wir haben da jetzt so eine eben diese Forschungsplattform aufgesetzt, die es einem eben ermöglicht, verschiedene Versionen dieses Textes, die eben entstanden sind durch Forschungsarbeit von irgendwelchen Leuten, die sich mit dem Text beschäftigt haben, aber eben auch Übersetzungen und so grammatische Annotationen und so weiter, ne? Also so Glossierungen und so, effektiv zu durchsuchen und eben daran zu forschen. Und das ist alles miteinander verknüpft. Wörterbücher sind auch noch mit drin und so weiter. Und dann Verweise auf externe Ressourcen, all solche Sachen. Das heißt, genau, das ist im Prinzip das, was dieses Ding tut. Und also das war jetzt eine lange Einleitung dazu, worum es eigentlich geht. Und naja, also wie das passiert ist, dass ich daran mitgearbeitet habe. Also das ist ein Projekt gewesen, das zusammen von ganz verschiedenen Stellen beantragt wurde. Und zwar war das hatte ich mir auch noch notiert, damit ich das nochmal auf die Reihe kriege. Und zwar war das hier aus Köln, die Allgemeine Sprachwissenschaft und die historisch vergleichenden Sprachwissenschaften, das CCEH und das IDH. Ja, also das waren dann so sozusagen, also Schirmherrschaft über das Projekt hatten dann, was fachwissenschaftliche Sachen angeht, eben diese beiden sprachwissenschaftlichen Zweige. Und das CCEH hat sich in dem Projekt um die Datenmodellierung gekümmert, was so TI-Sachen und sowas angeht. Und das IDH, das war dann eben die Stelle, auf der ich gearbeitet habe, hat die Anwendungsentwicklung gemacht. Genau, und da wurde ich dann einfach angesprochen, ob ich nicht, weil ich war gerade mit meinem Master fertig und ich habe vorher schon am Institut gearbeitet, habe unterrichtet und auch ab und zu mal in Projekten mitgeholfen. Und da war dann im Prinzip, war ich dann gerade in so einer Situation, wo ich nach meinem Studium eben Lust hatte, auch was Neues zu machen und anzufangen. Und dann wurde ich gefragt und hatte da große Lust drauf. Ja, und dann habe ich da angefangen zu arbeiten.
Mit was für Vorstellungen sind die an dich herangekommen? Und was waren deine ersten Gedanken dann dazu als informationstechnischer Mitarbeiter dann?
Na, also die Vorstellungen waren so, die waren noch sehr diffus. Also ich habe jetzt nicht nicht diese Situation gehabt, dass man mir schwarz auf weiß so einen Plan vorlegen konnte, das und das wollen wir haben, das muss entwickelt werden und der muss nur noch abgearbeitet werden, sondern es ging auch wirklich, also Teil der Arbeit war tatsächlich erstmal rauszufinden, was genau muss das eigentlich für eine Plattform sein, für eine Software, damit die am Ende die Bedürfnisse von diesen ganzen Fachwissenschaftlerinnen befriedigt. Ne? Also das war alles noch nicht so richtig klar. Also irgendwie klar war es, dass man eine Verknüpfung dieser ganzen verschiedenen Ebenen oder Perspektiven haben wollte, die es gibt auf diesen einen Text. Aber wie genau das umgesetzt werden könnte, das war überhaupt noch nicht klar. Also da, das ist alles Teil dessen, was ich auch auf meiner Stelle als Softwareentwickler in diesem Projekt als wissenschaftliche Arbeit bezeichnen würde, ne? Weil so eine geisteswissenschaftliche Forschungssoftware zu entwickeln, da ging es eben nicht nur ums Programmieren, sondern eben auch um das ganze Design der Anwendung und das Kennenlernen der Arbeitsweise von diesen Fachwissenschaften, die sich dann mit diesem Programm rumschlagen müssen am Ende. Mein erstes Gefühl war gleichzeitig war ich aufgeregt wegen der und hatte aber auch Lust auf die Herausforderung. Das war das erste Mal, dass ich wirklich so komplett von Anfang bis Ende in so einem Projekt so eine für sich stehende Rolle irgendwie einnehmen sollte. Wie gesagt, ich hatte vorher schon mal ausgeholfen in dem einen oder anderen Projekt. Mhm. Aber genau, ich hatte da großen Respekt vor. Vor allem, weil es auch um die Entwicklung von einem relativ großen, also für meine Verhältnisse zu dem Zeitpunkt großen System irgendwie ging. Aber ja, es ging um eine Webanwendung und da hatte ich ein kleines bisschen Erfahrung schon gesammelt während meines Studiums, auch weil ich für meine Masterarbeit eine Webanwendung entwickelt habe. Deswegen habe ich gedacht, wird schon irgendwie. Ich habe schon verstanden, wie Webanwendungen funktionieren, aber ich muss sagen, dass meine Kenntnisse, als ich angefangen hatte, in diesem Projekt zu arbeiten, nicht so waren, dass ich das einfach so runterschreiben konnte. Also ich habe unglaublich viel gelernt in diesen 3 Jahren. Also ich musste mir da ganz viel aneignen, Aber genau, das war eben, ist ja auch gut, ne? Also das ist ja dann auch was, was sich dann persönlich lohnt, ne? Wenn man in sowas, bei sowas mitarbeitet und viel lernen kann.
Ja, auf jeden Fall. Du hast da einige interessante Punkte angesprochen. Du hattest auch schon gesagt, dass du da auch quasi wissenschaftlich gearbeitet hast. Und da würde ich zu einem Punkt kommen, der in der DH ja etwas kontrovers ist, sage ich mal.
Ja.
Deine Arbeit ist im Kontext der Digital Humanities entstanden. Und deswegen würde ich kurz erstmal fragen, wie würdest du selbst diese Digital Humanities definieren?
Das ist eine super schwere Frage, vor der habe ich da ein bisschen Angst gehabt. Also mir ist natürlich diese Diskussion bekannt darüber, ob Digital Humanities eine Art Dienstleistungswissenschaft für die restlichen Geisteswissenschaften sind und es da sozusagen nur um die zur Verfügungstellung von Software geht oder das Entwickeln von Software. Aber ich habe ja im Prinzip mit der Art und Weise, wie ich das gerade erklärt habe, meinen Standpunkt eigentlich schon ganz ganz gut klar gemacht zu dieser Frage. Und zwar würde ich sagen, dass eben genau diese diese Differenz, also diese Lücke zwischen mir wird ein Anforderungspapier vorgelegt, was programmiert werden muss und ich führe das dann aus oder ich entwickle eben entsprechend bestimmten Anforderungen eine Software. Diese Lücke, die sozusagen besteht zwischen dem und dem und diesen fachwissenschaftlichen Anforderungen, ja, und da ist eine Lücke da, ja? Und diese Lücke zu bearbeiten, das würde ich sagen, ist das, was bei der DH eben dazukommt und was als Kompetenz, als Kernkompetenz eben wichtig ist und was das ausmacht. Also es geht nicht nur um das Entwickeln von Software, sondern eben auch darum, ein Verständnis dafür zu haben, wie in geisteswissenschaftlichen Fächern geforscht wird, mhm, und das auch irgendwie modellieren zu können hin zu möglichen Softwarelösungen.
Also würdest du der Aussage zustimmen, dass die Digital Humanities, beziehungsweise dass der wissenschaftliche Teil der Digital Humanities zwar in Zusammenarbeit mit den Geisteswissenschaften entsteht, aber dadurch, dass man sich auf einer ganz anderen Ebene mit der Thematik befasst, eigentlich sich auch sehr stark davon abhebt?
Ja. Das ist immer schön, wenn man solche Fragen stellt und dann nur eine Ja- oder Nein-Antwort bekommt. Also ja, doch, ich würde dazu stimmen. Natürlich kommt zu dem, was ich gerade beschrieben habe, noch dazu, dass allein schon Fächer, die man jetzt den Digital Humanities zuordnen würde, auch Forschungsmethoden entwickelt haben in der Vergangenheit und weiterentwickeln werden, die in geisteswissenschaftlicher Forschung an sich überhaupt nicht entstanden wären. Also das beweist ja eigentlich schon, dass es nicht nur darum geht, die Methoden, die es in den geisteswissenschaftlichen Fächern schon gibt, irgendwie effizienter und computergestützt umzusetzen, sondern dass im Prinzip der Computer als Arbeitswerkzeug oder vielleicht sogar als Forschungsobjekt interessant ist und dass das ganz, ganz neue Möglichkeiten eröffnet, die erst erforscht werden müssen.
Mhm. Ja, kommen wir zu einem anderen Punkt, den du vorhin angesprochen hattest. Mhm. Und zwar, dass du selbst während dieses Projektes sehr viel gelernt hast.
Ja.
Bei einem Entwickler haben wir heutzutage immer noch dieses Klischee von dem Nerd, der vor seinem Rechner sitzt, aber ansonsten eigentlich keine Kompetenzen hat und nicht kommunizieren kann.
Ja.
Was würdest du sagen, also erstmal die Frage, würdest du sagen, dass dieses Klischee heutzutage immer noch zutrifft oder jemals zugetroffen hat? Und welche Fähigkeiten oder Kompetenzen würdest du sagen, sind noch wichtig, um als technischer Mitarbeiter an einem Projekt arbeiten zu können?
Die beiden Fragen, lassen sich ja im Prinzip mit einer Antwort beantworten, mit der gleichen. Also ich kenne dieses Bild von EntwicklerInnen ja natürlich, dass man irgendwie davon ausgeht, dass das so Einsiedler oder Einsiedlerinnen sind, die irgendwie zu Hause vorzugsweise nachts alleine vor dem Computer sitzen und Einsen und Nullen in ihren Computer eingeben. Und niemand versteht, was sie da tun, außer ihnen selbst. Ich weiß nicht, das ist natürlich völlig überspitzt, aber es gibt sicherlich die Leute, die da total drin versinken in dieser Thematik und die aber dann, würde ich sagen, nicht irgendwie Kommunikationsprobleme haben, sondern einfach nur denen die Menschen in ihrer Umgebung fehlen, die sich für die gleichen Themen interessieren. Ne? Und dann hat man eben entsteht eben so eine Art Subkultur, wo dann eben Leute, die sich dafür interessieren, miteinander darüber unterhalten. Und dann sieht das eben nach außen sehr so aus, als wenn da irgendwie so seltsame Menschen sich mit seltsamen Themen beschäftigen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen veraltet, weil ich glaube, dass Softwareentwicklung eigentlich relativ cool geworden ist. Also dieses Ganze alleine durch die ganzen mobilen Endgeräte und irgendwie App-Entwicklung und so weiter, ist halt das Kreieren, also das Erschaffen von Computerprogrammen irgendwie so ein bisschen aus dieser Informatiker-Mathematik-theoretischen Ecke, also jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung, in der breiten, weggerückt hinzu, dass das einfach eine coole Sache ist, also Software programmieren zu können. Ich glaube, der Ruf davon ist im Allgemeinen viel, viel besser geworden. Und deswegen wird das, glaube ich, auch nicht mehr mit solchen Sachen assoziiert, sondern allen ist bewusst, dass Leute, die Software entwickeln wollen, das halt in den meisten Fällen nicht ganz alleine tun, das gibt es natürlich auch, sondern dass man entweder eben in einem größeren Projekt in irgendeiner Firma arbeitet oder eben auch in einer kleinen Firma, aber eben zusammen mit Menschen. Und da ist Kommunikation sehr wichtig. Und selbst wenn man diese Anstellung als beruflicher Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin nicht hat, sondern nur irgendwie bei Open-Source-Projekten mitarbeitet, die man ja im Internet finden kann, und dann sozusagen freiwillig einen Beitrag leistet zu solchen Open-Source-Projekten, da muss man ja trotzdem mit den Leuten kommunizieren. Ja, also das funktioniert einfach nicht, dass man so für sich ist. Und die Erfahrung hatte ich tatsächlich vorher noch nicht so richtig. Ja, also ich hatte keine Erfahrung damit, in einem Projekt, in einem Team-Kontext Software zu entwickeln. Jetzt ist es in unserem Projekt nicht so gewesen, dass auch noch andere Leute dort waren, die mitentwickelt haben. Also die Anwendung, die habe ich ganz alleine entwickelt und programmiert. Aber natürlich war das nötig, sich auseinanderzusetzen darüber und sich regelmäßig abzusprechen und ganz viel zu gemeinsam zu planen und sich Gedanken zu machen. Und das ist was, wo ich vorher gar nicht so wusste, ob ich das gut kann oder nicht. Also da würde ich auch sagen, dass ich viel gelernt habe in der Hinsicht und habe da großen Gefallen dran gefunden. Also es gibt nichts Schöneres, als sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen gut zu verstehen und in einem Projekt zu arbeiten, in dem man motiviert und mit Freude an der Sache das gleiche Ziel verfolgt. Also das ist richtig schön.
Damit hast du eigentlich auch schon eine Frage, die ich jetzt gestellt hätte, beantwortet. Die Frage, womit du glaubst, dass man diese Kompetenzen am besten entwickeln kann, wenn man nicht gerade die Möglichkeit hat, an einem solchen Projekt zu arbeiten. Du meinst gerade schon, dass so Open-Source-Projekte ja eigentlich eine sehr gute Möglichkeit sind, auch in so einen Workflow reinzukommen, ohne jetzt direkt an einem bezahlten Projekt mitzuarbeiten.
Das ist eine Möglichkeit, würde ich sagen. Da muss man sich natürlich rantrauen. Ne? Also ich kann das total, ich habe das auch noch nicht oft gemacht, aber habe große Lust darauf, das ganz, ganz viel zu machen natürlich, weil ich ein riesengroßer Fan von diesem Konzept freie Open-Source-Software bin. Aber klar, da muss man sich rantrauen. Ne? Also ich meine, da braucht es viel Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich kann bei sowas mithelfen. Also mein Beitrag wäre wertvoll. Und gerade Selbstbewusstsein und eine Überzeugung von den eigenen Fähigkeiten, das ist meiner Erfahrung nach ein ganz, ganz großes Problem, wenn man anfängt, Programmieren zu lernen oder das noch nicht so lange macht. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz, ganz vielen Leuten im Weg steht. Letztendlich ist es aber so, dass alle mit Wasser kochen. Das erzähle ich auch in meinem Seminar immer gern. Du weißt das ja, du hast das ja wahrscheinlich auch schon öfter von mir gehört. Und irgendwie muss man es dann halt einfach irgendwie machen. Also das ist eine Möglichkeit, klar. Was man dadurch lernt, ist eben der Umgang mit den Werkzeugen und mit den Routinen, die heutzutage genutzt werden, um ja, auf Entfernung gemeinsam an dem gleichen Projekt zu arbeiten. Was man dadurch nicht bekommt, ist natürlich der persönliche Austausch, den man hat, wenn man wirklich mit einer festen Gruppe von Leuten an einem speziellen Projekt arbeitet und sich dann irgendwie, ja, also von Angesicht zu Angesicht oder eben jetzt leider nur in Videokonferenzen, aber dann ja doch irgendwie persönlich in Echtzeit auseinandersetzt. Das hat man da jetzt nicht. Aber dafür kann man sich zum Beispiel andere Freunde, Freundinnen irgendwie interessiert, die auch Lust haben, was darüber zu lernen, schnappen und sich ein cooles Projekt überlegen. Also das ist sowieso der einzige Weg, um Programmieren zu lernen, sich ein Problem zu erschaffen und das zu lösen. Also irgendeine Projektidee umsetzen, anders funktioniert es gar nicht. Also das ist der eine Weg, den es gibt.
Ja. Ja, da kommt wieder der Dozent aus dir raus.
Ja, stimmt. Ich merke, ich habe auch inzwischen den Eindruck, dass der Kaffee meine Zunge gelockert hat. Ja.
Gar nicht schlecht. Eine Frage, die sich auch über an Projekte richtet, aber weniger an dein Spezifisches. Mhm. Projektzeiträume werden heutzutage immer etwas enger bemessen und auch finanziell knapper. Wie würdest du sagen, sollte man als Entwickler an eine solche Sache rangehen? Quasi am besten direkt von Anfang an sagen, dass die Erwartungshaltung zu hoch ist oder der Zeitdruck? Oder learning by doing? Wenn du verstehst, was ich meine.
Meinst du als Entwickler im Kontext von einem wissenschaftlichen Projekt oder generell Programmierprojekte jetzt unabhängig davon?
Sowohl als auch.
Also es sind natürlich zwei, also das eine ist ein sehr spezieller Fall. Also was ich gehört habe, das war jetzt in unserem Projekt zum Glück nicht so. Da hatten wir ja von Anfang bis Ende diese Stelle des Softwareentwicklers in meinem Fall vorgesehen und deswegen hatte ich da auch genug Raum, meine Arbeit zu machen irgendwie, also sowohl zeitlich als auch finanziell. Aber natürlich habe ich schon ganz, ganz oft gehört, dass das oft in wissenschaftlichen Projekten, gerade in geisteswissenschaftlichen Projekten, wo die Berührungspunkte mit so IT-Sachen irgendwie nicht so groß sind manchmal, dass das da so ein bisschen vergessen wird, das mitzuplanen und das dann irgendwie am Ende von einer Projektlaufzeit dann nochmal, weiß ich nicht, so für das letzte halbe Jahr nochmal eine Viertel oder halbe Stelle oder sowas aufgemacht wird für die Person, die die Forschungsergebnisse dann irgendwie mit irgendeinem IT-System zur Präsentation oder Verarbeitung oder sowas umsetzen soll. Und das ist natürlich der falsche Weg. Also so kann es nicht funktionieren, denn das ist einfach ein super aufwendiger Prozess, der Zeit braucht und im Idealfall ein Eingebundensein dieser Person von Anfang an. Sonst kann dabei nichts anderes rauskommen als eine Notlösung, würde ich sagen. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, was die Frage war.
Wie man als Entwickler darauf reagieren kann oder sollte, wenn Projektleiter oder Leiterin an dich herantreten und von Anfang an halt so eine etwas unrealistische Vorstellung haben. Häufig hat man ja dann schon ein wenig mehr die Angst, quasi zu sagen, was man denkt und sagt dann erstmal, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Wobei man von Anfang an sich glaubt, ja, nicht denkt,
Ja, also gerade wenn, wie in unserem Fall zum Beispiel, von unserem Projekt jetzt, die Initiative zu einem Projektantrag aus den Fachwissenschaften kommt und dann eben Leute aus dem DH-Kontext mit ins Boot geholt werden, die eine Softwareentwicklung machen sollen, dann hat man natürlich sehr, sehr oft genau diese Situation, ne? Dass die Leute, die den Projektantrag initialisiert haben, die vielleicht mit der Idee gekommen sind, mit der ursprünglichen, dass die nicht so viel Erfahrung eben mit so einer Softwareentwicklung haben und dann vielleicht falsche Vorstellungen davon haben, wie viel Aufwand sowas bedeutet und so weiter. Da hatte ich jetzt Glück, weil dann eben beim letztendlichen Schreiben des Antrags und so und beim Stellen des Antrags eben auch Leute aus unserem Fachbereich damit dran beteiligt waren. Deswegen ist das nicht passiert, da wurde das dann von Anfang an mitgeplant, aber es gibt natürlich Fälle, wo das ganz anders ist und da, ja, also ich meine, da macht man sich da tut man sich keinen Gefallen damit, wenn man den Mund hält und das dann einfach versucht zu machen, weil dann wird man es am Ende nicht schaffen, ein zufriedenstellendes Produkt zu erschaffen, also eine zufriedenstellende Software zu schreiben, ne, worum auch immer es jetzt geht. Und das macht einen selber unglücklich und ist frustrierend. Und es ist natürlich dann auch doof, wenn das Ergebnis des Projektes darunter leidet. Ja. Also da sollte man auf jeden Fall versuchen, realistisch zu sein. Wie war das noch? Faustregel, es dauert immer mindestens doppelt so lange, wie man denkt, plus nochmal ein paar Tage oder so.
Ja, irgendwie sowas habe ich schon mal gehört, aber genau kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber gut, dass du sagst, Mut zur Ehrlichkeit und einfach zu sagen, dass man das für etwas unrealistisch hält.
Ich meine, das ist ja auch eine Kompetenz, die man mitbringt, ne? Also ich meine, dafür ist man ja da. Man ist ja nicht nur dafür da, um jetzt irgendwie dieses Programm zu schreiben, sondern ganz klar vor allem in dieser Situation, dass man irgendwie als DHler in einem Projekt irgendwie irgendwas entwickeln soll, da hat man natürlich auch, was die IT angeht, eine beratende Funktion. Ja? Also für solche Sachen gibt es ja super selten irgendwie, soweit ich weiß, eine Stelle, die das einzeln macht. Ne? Also das ist natürlich dann oft so, dass man selber einschätzen muss, was ist jetzt sinnvoll und was nicht. Und das ist ein schöner Freiraum, ja, der macht Spaß, also da kann man sich irgendwie ausleben, sich eigene Gedanken machen und so weiter, aber der bringt natürlich auch eine große Verantwortung mit sich. Also, aber das ist halt cool, also da lernt man was dabei. Das ist toll, also es ist jetzt nicht so, dass man, ich meine, es geht ja auch darum, geht ja in der Forschung auch um Erkenntnisgewinn, ne? Und dann findet man eben raus, dass für den und den wissenschaftlichen Kontext eben die und die Herangehensweise an eine Softwareentwicklung die richtige ist. Ne? Also es gibt da kein fertiges Rezept für. Ist ja ganz gut, wenn man dabei Sachen rausfindet auch noch nebenbei.
Ja, Freunde von mir haben ja auch schon, also viele Freunde von mir, die in der Softwareentwicklung arbeiten, haben ja auch schon erzählt, dass 50% der Arbeit eigentlich auch aus Beratung besteht, wo man als Laie jetzt vielleicht nicht zuerst dran denken würde.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich habe in der freien Wirtschaft noch nicht programmiert, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts, beziehungsweise am Ende des, sage ich mal, professionellen Teils. Und zwar habe ich mir ein kleines Spiel überlegt und Kollegen von dir gefragt, was so für Fakten ihnen zu dir eingefallen sind.
Okay.
Und du sollst mir jetzt sagen, ob ich mir diese Fakten ausgedacht habe oder ob sie tatsächlich zutreffen.
Das heißt, die Frage ist, ob ich mich selber gut genug kenne, um rauszufinden, was davon stimmt und was nicht. Da bin ich ja gespannt. Ich hoffe, dass ich das schaffe.
Ja, um herauszufinden, was andere von dir denken würden.
Ah, okay. Ja.
Ja, es geht ja auch immer so ein bisschen darum, unsere Interviewpartner hier kennenzulernen.
Bin sehr gespannt.
Okay, fangen wir an. Du kannst fließend ironisch sprechen, was dein Umfeld des Öfteren verwirrt.
Ich kann mir sogar vorstellen, wer das gesagt hat. Ja, ich würde sagen, dass das stimmt.
Ja.
Da erkenne ich mich wieder.
Die Aussage könnte von dir kommen. Warum soll ich das machen, wenn ich es auch einfach automatisieren kann?
Ja, na klar. Auf jeden Fall. Das liegt aber auch Leuten wie mir, glaube ich, im Blut. Also das ist ja ein total reizvoller Gedanke, einfach zu schauen, wie man irgendwelche Aufgaben automatisieren kann. Ja, auf jeden Fall.
Mir wurde erzählt, du hast deinen Brennofen via Programm steuerbar gemacht.
Ja, das stimmt.
Das stelle ich mir alleine schon sehr interessant vor, weil ich habe so noch so eine Vorstellung von so einem Brennofen so als Tontopf.
Ja, dafür ist es da. Also ich habe irgendwie eine Möglichkeit gesucht, so Keramiksachen selber zu brennen, weil es irgendwie super schwierig ist, dort Stellen zu finden, wo man das machen kann oder machen lassen kann. Und die einzigen erschwinglichen gebrauchten Brennöfen waren eben so kleine, so winzige Laboröfen, die aber nicht diese feine Steuerung haben, die man eigentlich zum Tonbrennen braucht. Und dann habe ich, das ist jetzt so eine Hobbygeschichte, ne? Und dann habe ich eben mit so einem Raspberry Pi, tolles Gerät, so eine kleine Brennofensteuerung gebaut, mit der man dann so über so eine Webanwendung, die übers WLAN verfügbar ist, eben verschiedene Programme auswählen kann und dann steuert dieses Ding eben die Leistung von diesem Brennofen, so wie man das eben braucht, um bestimmte Arten von Tonbrand zu machen. Und das hat ganz cool funktioniert. Also das war ein schönes Projekt.
Stellte ich mir ganz interessant vor. Ja, du hast ja auch daneben noch den Mensa-Bot programmiert.
Ja, der im Moment nicht funktioniert.
Wir hier am IDH wissen immer automatisiert, was es in der Mensa gibt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und damit kommen wir direkt zur nächsten Aussage. Du hast von Anfang an etwas Informationstechnisches studiert und alle deine Studiengänge auch in der Regelstudienzeit abgeschlossen.
Absolut nicht. Das stimmt nicht. Nein. ich habe nach dem Abi Tontechnik studiert. Ich habe damals in einer Band gespielt und wusste nicht, was
ich... Hör dich gerade nur ganz leise.
Ach so, jetzt ist es jetzt besser?
Ja.
Okay, sorry.
Ja,
jetzt ist ich habe nach dem Abi Tontechnik studiert und ich habe damals irgendwie in so einem kleinen Bandprojekt gespielt und dann wusste ich nach dem Abi so ad hoc nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und dachte so, wäre total toll, beim Thema zu bleiben, und dann wollte ich Tontechnik studieren. Hab dann das gemacht, irgend so ein privates Studium gemacht, das hat ein Jahr gedauert nur, und hab dann aber nach einem Jahr Praktikum in einem Tonstudio gemerkt, dass ich eigentlich große Lust darauf habe, mal an der richtigen Universität zu studieren und mal so dieses Studentenleben zu erleben. Ich habe mich da irgendwie immer gesehen, diese Rolle wenigstens mal für ein paar Jahre irgendwie zu haben in meinem Leben. Und dann bin ich total blauäugig nach Köln gekommen, extra dafür, weil hier ein Fach angeboten wurde, das mich interessiert hat und zulassungsfrei war. Und das war Geografie. Und deswegen habe ich angefangen, Geografie zu studieren mit Ethnologie im Nebenfach. Und habe dann aber nach zwei Semestern gemerkt, Moment mal, vielleicht ist es gar keine gute Idee, ein Fach sich deswegen auszusuchen, weil es zulassungsfrei ist. Und habe mir dann Gedanken gemacht, was wirklich zu mir passen könnte. Und genau, dann habe ich eben angefangen, einen Bachelor zu machen hier an unserer Fakultät Informationsverarbeitung und Musikwissenschaften habe ich gemacht, zweifach Bachelor. Genau. Und so bin ich dann irgendwie bei Informationsverarbeitung hängen geblieben und habe meinen Master darin auch gemacht und habe während des Studiums auch angefangen, ein Tutorium zu geben hier am Institut. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht einfach. Ich habe auch richtig, also Programmieren gelernt, so richtig erst hier während des Studiums tatsächlich. Vorher schon so ein bisschen aus Spaß mal gemacht, aber ich hatte keine Ahnung, was objektorientierte Programmierung ist, bevor ich an die Uni gekommen bin, zum Beispiel. Das wusste ich alles nicht.
Das ist sehr motivierend, weil ich weiß, dass du das ja die sehr gut programmieren kannst. Und es dementsprechend heißt, dass man das auch hier an der Uni lernen kann, wenn man vorher nicht so wirklich viel Ahnung davon hat.
Auf jeden Fall, man braucht nur Lust darauf. Das ist alles.
So, die nächste Aussage. Du trägst immer zwei verschiedene Socken.
Meistens, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, da werde ich oft drauf angesprochen. Das ist auch weniger Absicht als eher so ein bisschen ja Gleichgültigkeit gegenüber dieses Sachverhalts. Also ich meine, mir ist es nur wichtig, dass die Socken irgendwie gleich warm sind. Alles andere ist ein bisschen egal.
Das ergibt Sinn. Das ist so eine stille Rebellion. Und die letzte Frage, also Aussage. Mhm. Du bist 2018 Vater geworden.
2018? Nein, das war 2019.
Ah, sehr gut.
Ja, nee, 2019 bin ich Vater geworden, genau.
Ja, und damit vielen Dank für diese vielen aufschlussreichen Antworten. Auch einen kleinen Blick in dein Leben. Und wie sieht dein Tag heute noch so aus?
Da heute Dienstag ist, heißt das, ich muss morgen wieder unterrichten, das Java-Seminar geben, und ich werde den Unterricht noch ein bisschen vorbereiten und mal gucken, ob ich es heute noch schaffe, ein paar Texte in den Java-Wegweiser mit einzupflegen, in dem die Studis dann immer alles nochmal nachlesen können. Das hatte ich mir für heute noch vorgenommen.
Mhm. Genau. Ja, dann damit viel Erfolg.
Danke dir.
Und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke auch.
Ciao.
Ciao, mach's gut.